Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht allein im Studio. Heute habe ich mal wieder das Vergnügen, das Mitbewohner-Duo hier im Studio zu begrüßen. Ihr kennt sie aus unserem Podcast zu Licorice Pizza, im Hardy. Hallo Hardy.
Hallo Sebastian.
Und der gute Pascal. Hallo Pascal.
Hallo.
Du wartest immer, ob ich dich Patrick nenne,
oder? Ja, ja. Muss ich ja inzwischen.
Nein. Weil ich weiß, dass ihr beide ja auch Filmliebhaber seid und wirklich den guten Film zu schätzen wisst, habe ich gedacht, wir machen unseren zweiten Podcast hier gemeinsam natürlich zu einem 1A-Klasse-Film von einem meisterhaften Regisseur mit dem klangvollen Namen Michael Buchte. Michael Bay hat einen neuen Film, der mal tatsächlich erstaunlicherweise nichts mit Transformers zu tun hat. Es werden trotzdem viele Autos kaputt gemacht. Nämlich Ambulance. Und was ich gar nicht wusste, Ambulance ist mal wieder ein amerikanisches Remake von einem dänischen Film, wo ich mir wahrscheinlich denke, dass der dänische Film ein bisschen mehr im Tiefgang hat, als das, was uns der gute Michael Bay hier liefert.
Steht momentan noch auf Netflix zur Verfügung.
Ah, echt? Ah ja, okay, cool. Na dann habt ihr schon mal, dann kann man das auf jeden Fall mal nachholen. Das glaube ich, werde ich echt mal machen am Wochenende. Das würde mich sehr interessieren. Aber gut, Michael Bay nimmt sich wahrscheinlich auch einfach nur die Tatsache, dass sein Film in einem Krankenwagen spielt und der Rest war's. Der Rest ist halt Michael Bay.
Ja, das Original geht auf 75 Minuten.
Okay.
Und der Michael Bay doppelt so lange.
Der hier geht halt 135 Minuten, erzählt die Geschichte zweier ungleicher Brüder. Yahya Abdul-Mateen spielt, jetzt muss ich auf meinen Zettel schmulen, Will Sharp, der Geld braucht für die OP seiner Frau und sich auf einen Deal einlässt mit seinem Bruder Danny Sharp, gespielt von Jake Gyllenhaal. Der will nämlich eine Bank überfallen und in den Worten von Ron Burgundy, that escalated quickly, geht natürlich alles ziemlich schnell den Bach runter und sie schießen einen Polizisten an, der kommt in einen Krankenwagen, diesen Krankenwagen übernehmen sie dann quasi, um vor der Polizei zu flüchten und Isa Gonzalez als tapfere, wackere Sanitäterin versucht, während dieses Heists noch irgendwie diesen Polizisten am Leben zu halten, mit einer der absurdesten Szenen überhaupt, zu der wir wahrscheinlich auch gleich noch zu sprechen kommen. Das ist, glaube ich, so im Groben die Story, oder? Also es gibt keine Post-Credit-Scenes, es gibt auch keine großen Spoiler, es ist ein Michael Bay-Film. Ich glaube, es ist irgendwie relativ offensichtlich. Denn jetzt erstmal so meine Frage an euch. Wie steht ihr allgemein zum Werk und Schaffen von Michael Bay?
Also ich muss sagen, dass ich immer in der Theorie die Filme besser finde, als sie dann wirklich sind. Also eigentlich vor jedem Michael Bay-Film freue ich mich drauf und hoffe, dass ich da irgendwie Spaß habe. Und dann sitze ich drin und nach 20 Minuten merkt man so, okay, irgendwie ist es doch nicht so ganz geil, wie man sich dann immer vorgestellt hat. Das war jetzt auch wieder der Fall.
Also ich habe eine ganz persönliche Beziehung zu Michael Bay.
Oh.
Da muss ich jetzt mal ein bisschen ausholen.
Oh.
Denn ich habe mit 12 meinen ersten Fernseher und DVD-Player bekommen.
Mhm.
Und den ersten Film, den ich mir selber gekauft habe, war Pearl Harbor. Und wenn man mit
Den habe ich nie gesehen.
Der ist interessant. Und wenn man mit 12 dann seinen ersten Blu-ray-Player einweiht mit Pearl Harbor, dann ist das auf jeden Fall ein einschneidendes Erlebnis. Ansonsten würde ich sagen, dass ich großer Fan von The Rock auf jeden Fall bin. Und allgemein würde ich sagen, mein Verhältnis zu Michael Bay ist schwierig. Mhm. Die Transformer-Filme und vor allem sein Netflix-Film, wie ist er denn nochmal?
Six Underground
und Bad Boys 2 finde ich furchtbar.
Bad Boys 2 ist natürlich der beste und der einzig wirklich gute Film von ihm.
Obwohl, ich finde, ich habe immer noch so ein kleines Herz für, wie heißt der, The Island? Island?
Die Insel im Deutschen.
Genau, ja, diese so wo der tatsächlich mal so ein bisschen Story auch mit drin ist. So grob so ein bisschen Sci-Fi irgendwie so, wo ich mir gedacht habe, oh, okay, kann man machen.
Ich mag auch Pain and Gain ganz gern.
Ja, den finde ich auch irgendwo noch ganz lustig. Ich weiß gar nicht. Also bei den Transformers bin ich vollkommen bei dir. Also den einzigen, den ich so ein bisschen vom Visuellen her mag, ist Teil 3. Weil da finde ich so gerade zum Schluss diese fette Schlacht da in Chicago, wenn sich dieser komische Transformers-Wurm da durch den Wolkenkratzer fräst, so, das sieht irgendwie aber ganz cool aus.
Ich glaube, das ist auch die allgemeingültige Antwort, dass man Teil 1 mögen darf, weil er so ein bisschen Spielberg-Vibe hat, mhm, und Teil 3, weil er halt unfassbare Action, mhm, hat. Also die Action ist ja in Teil 3 echt grandios. Ja,
Teil 3 ist dann auch diese Bilder, an die man denkt, weswegen ich dann Bock habe auf die, ja, Filme, ja, meistens. Mhm. Dann,
der ist halt auch echt
fett. Ja, und danach ist er einfach nur noch ausgerastet mit diesen Transformers-Filmen. Die werden ja länger und noch immer länger. Und was jetzt mit die haben schon zu Zeiten von König Arthur gekämpft und waren Ritter der Tafelrunde. Und da hast du nicht das Geile bei Michael Bay finde ich aber immer, dass er ja auch offen eingesteht, dass das, was er da macht, halt scheiße ist. Aber so nach dem Motto, solange halt die Leute reinrennen und sich diese Transformers-Filme angucken, werden die halt weiter produziert.
Ist ja der amerikanische Uwe Boll.
Provokante Frage. Aber nee, so weit würde ich nicht gehen, nein, weil ich finde, er hat ja trotzdem immer noch ein ziemlich hohes Production Value. So. Also Dinger sehen ja nie scheiße aus.
Und der kann auch Action inszenieren.
Ja, eben.
Der kann Action inszenieren,
das,
ja.
Das Problem, finde ich, ist halt bei ihm immer nur, er weiß halt nie, wann Schluss ist.
Ja.
Und ich finde, das bringt mich halt jetzt echt zu Ambulance, wo ich wirklich so am Anfang dachte ich war nicht so sicher, was ich von diesem Film halten soll, so, weil so dieser typische Anfang, so, okay, wir stellen jetzt erstmal ganz groß hier die Charaktere vor und natürlich muss jetzt erstmal noch tausendmal gezeigt werden, dass hier Will Sharp in Afghanistan gedient hat und so, das kriegt Michael Bay auch nicht raus, so ein bisschen sich auf das Militär einen runterzuholen. Und dann passiert's einfach irgendwie so. Das ist so, ja, okay, wir machen einen Banküberfall, weil da wird auch irgendwie nicht lange drüber nachgedacht oder irgendwie was. Die Story braucht halt einfach irgendwie, dass diese beiden Brüder, die sich entfremdet haben, wieder treffen und deren Backstory wird so im Verlauf des Films mal irgendwie so ein bisschen, dann erfährst du irgendwann auf einmal, ja, Papa war total krasser Bankräuber, mhm, und hast du nicht gesehen. Das kommt alles so nebenbei und dann geht halt einfach die Action los. So.
Obwohl ich das eigentlich ganz angenehm fand, dass ja wirklich der Anfang mit dieser ganzen Charakteretablierung so weggewischt wird in so einer 20-Minuten-Montage eigentlich und dann hast du es aber auch geschafft, weil also diese Figuren sind halt einfach nur mal Michael Bay-Figuren und dann kann es einfach eigentlich direkt losgehen.
Also, willst du noch was
und sagen? Die ganze Sache mit dem Vater, was er dann noch erzählt wird und auch wie Jake Gyllenhaal ja dann, es kommt ja dann irgendwann raus, dass er auch jemanden kennt von den Polizisten, die ihn da jagen und sowas und diese ganze Backstory fand ich dann eigentlich ganz cool, wie das so beiläufig erzählt wird.
Was ich, also in den ersten 5 Minuten dachte ich mir schon, oh mein Gott, wenn man diese Rückblenden sieht, wie die sich als Kinder immer die ganze Zeit angucken in Zeitlupe, sie gucken sich ja nur an, gucken sich einfach nur an, die beiden Brüder und ich dachte mir so, Gott.
Bisschen das, sehr verliebt wegen
das könnte schlimm werden jetzt. Ansonsten muss ich da aber auch Hardy zustimmen, also dass es dann recht schnell losgeht. Also mehr kann man da auch nicht erzählen über die Figuren. Nee,
aber das finde ich, das finde ich halt auch gut. Wie gesagt, so auch diesen Banküberfall selbst sieht man gar nicht. Der ist halt schon irgendwie mitten im Geschehen so. Da finde ich es irgendwie ganz. Da fand ich es aber auch so ein bisschen merkwürdig, weil wir haben ja noch diesen Polizisten, Zack, der ja offensichtlich irgendwie Gefallen an einer der Angestellten an der Bank hat und sein Kollege sagte, ja, du, jetzt geh mal hin und frag sie nach einem Date und so dann mitten, so gerät er ja dann mitten in diesen Banküberfall und ich fand halt einfach diesen Sprung krass so. Auf einmal sind wir noch ruhig und dann zerbirst es dir die Trommelfelder, weil zumindest im Kino so der Sound von den ganzen Gewehren und so, das hat schon ordentlich Wumms, oder?
Ja, wir haben auch gestern gesagt, das letzte Mal, dass wir das so gefühlt haben, war dann bei Tenet eigentlich fast.
Ja.
Dass es so in die Ohren reinknallt.
Na. Also als dieser erste Schuss fällt, da musste ich auch an die Opernszene von Tenet denken, das hat ja so geballert gestern. Das war so
ich hab mich tatsächlich auch erschrocken, wie bei diesem ersten Schuss, der in Dunkirk von auch wieder Nolan fällt, so der also auch aus dem Nichts kommt. So und dann geht's halt einfach los. Ne? Also dieser Film macht ab dem Zeitpunkt dann aber auch kaum noch irgendeine Pause. Und da sind wir dann wieder so ein bisschen bei diesem Problem, was wir schon angesprochen haben. So die ersten 20 Minuten, also allein nur diese Schießerei, ich dachte, boah, geil. Also wenn das irgendwie so von der Machart eher weitergeht, bin ich voll dabei. Aber ich hatte halt irgendwann wieder das gleiche Problem, was ich auch immer bei den Transformers-Filmen habe. Ich habe dann so eine Ermüdungserscheinung, weil dieser Film ist halt einfach nonstop, nonstop, nonstop. So krass, keine Pause zum Atmen oder irgendwie was. Und irgendwann, finde ich, wird dir selbst so krass viel Action dann einfach ein bisschen langatmig und langweilig, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall eine pure Reizüberflutung. Hm. Und irgendwann wird das auch anstrengend. Ich musste gestern, und ich glaube, das hat Christoph auch in seiner Kritik geschrieben, viel an Unstoppable denken, mhm, von Tony Scott und an Mad Max Fury Road. Die beiden Filme sind aber nicht anstrengend, obwohl sie auch die ganze Zeit nur Geschwindigkeit eigentlich kennen. Und ich glaube, dass das bei Michael Bay halt auch nochmal ein Problem ist, dass der so viel in die Bilder auch noch reinpackt. Also jedes Bild ist ja so unfassbar überladen. Wenn es Schießereien gibt, dann muss man natürlich auch noch durch irgendwelche Gemüsestände durchfahren. Und wenn geschossen wird, dann trifft man noch so einen Bären, der quiekt dann auf einmal. Ui, ui.
Es ist das sind genau die Sachen, die in der Theorie halt so gut klingen eigentlich, ja, ne, dass da so viel Wucht in diesen Bildern ist. Aber ich habe auch das Gefühl, er kostet die so nie richtig aus. Da hast du dann in 10 Sekunden 3 verschiedene Shots, die geil aussehen. Und keinen kostet er so richtig aus. Er hat ja auch diesmal diese krassen Kamerafahrten drin, wo sich die Kamera dann ein Gebäude runterdreht und sowas. Aber die fährt dann irgendwo ins Nichts und dann ist der Shot wieder vorbei. Und denkst du so,
hä? Ja, der findet halt alles geil. Alles ist geil. Und es ist ja auch geil. Es sieht ja auch toll aus. Also man kann ja über Michael Bay sagen, was er will. Aber der schafft es, einzigartige Actionbilder zu kreieren. Und in Ambulance ist das genauso. Der
aber Film, man kann sie nicht genießen. Das ist das
Problem. Der Film steckt voller geiler Einstellungen. Aber in dieser Fülle an Einstellungen, die da hintereinander geknallt werden, ist es schwierig, den Film irgendwie zu genießen, ja.
Was ich auch diesmal schlimmer noch fand als in Transformers eigentlich, dann war auch, wie wahllos die Bilder manchmal eingestreut sind. Also gerade diese Kamerafahrten, wenn er da irgendwie die Kamera dreimal dreht und sowas, hat sich angefühlt, als ob wir irgendwie eine halbe Stunde damit rumgeflogen sind und immer zwischendurch haben sie dann Bilder daraus reingeschnitten. Aber du hast zum Beispiel eine Verfolgungsjagd gerade und die Kamera fährt aber in irgendeinem Haus lang, was überhaupt nichts damit zu tun hat.
Ja, da wird die Kamera auf einmal zum Hauptdarsteller.
Ja, ja, das hatte ich auch so das Gefühl. So offensichtlich hat Michael Bay noch mehr erkannt, wie cool Drohnenshots doch sind. Und wir fliegen jetzt mal kreuz und quer mit unserer Drohne. Und das, ich muss auch sagen, ja, die Bilder waren echt geil. Aber was mir am Anfang aufgefallen ist, es gibt diese eine Sequenz, wo sich Jake Gyllenhaal und Yahya Abdul-Mateen II. Nur unterhalten in dieser Lagerhalle. Die stehen sich einfach nur gegenüber und unterhalten sich. Und die Kamera ist wie so ein ADHS-Kind und hält einfach nicht still. Sie stehen wusch, 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 immer dreht sich und immer so schnell und boah. Und ich dachte so, ja, okay, kann man auch machen, aber die unterhalten sich gerade irgendwie nur. Aber das geht ja dann genau auch weiter in diese Action-Sequenz, was du meintest, Hardy. So, dann fliegt sie auf einmal an so einem Hochhaus runter auf den Boden. Und ich dachte, oh, krasser Shot, oh, super geil. So, wenn das jetzt noch so 3D wäre, dann würde die Hälfte des Saals irgendwie kotzen, weil die Achterbahn oder so. Und dann aber halt wieder, wie du schon sagtest, so random reingestreut, so einfach, weil ja, können wir, ist halt geil irgendwie so. Das fand ich echt schade, weil was man dem Film ja echt lassen muss, so zumindest so die Action-Sequenzen und auch so die Stunts, das ist schon geil gemacht. Vor allen Dingen, weil hier jetzt auch mal nicht mehr so viel CGI wie bei Transformers und sonst was ist so. Also daran hatte ich dann irgendwo gerade am Anfang auch wirklich viel Spaß.
Ja, es war wirklich ja so, ich glaube, wirklich ein CGI-Shot, der dann auch so krass rausfällt bei dieser Autobahn-Szene dann gegen Ende.
Auf jeden Fall ein offensichtlicher CGI-Shot.
Genau, ja.
Und der sah so, ja, richtig scheiße aus. Ja, ja, das ist irgendwie purer Exzess und bezüglich der geilen Einstellung ist natürlich auch nochmal ein Problem, dass die sich auch wiederholen. Also diese Kamerafahrt, diese Häuserfassaden hoch und runter, das kommt ja 5, 6 Mal. Und beim ersten Mal denkst du dir, boah, schon geil. Im zweiten Mal, ja. Und wenn du es dann das 3., 4., 5. Mal siehst, denkst du dir,
ja. Obwohl das wirklich Sachen waren, die ich jetzt in letzter Zeit nicht so in irgendeinem Actionfilm mal gesehen habe.
Nee, aber wenn du es 10 Mal in einem Actionfilm siehst, dann denkst du dir auch so.
Ja, die sind halt aber nicht so ganz abgegriffen wie seine Sonnenuntergangsbilder bei den Hochhäusern und sowas. Das ist halt wirklich, das kann ich einmal
langsam nicht mehr sehen. Das gibt es ja direkt in der ersten Einstellung. Ja.
Aber ja, man muss halt wirklich anerkennen, was da drin steckt auch. Also da ist, ich habe ein Bild im Kopf, wo wirklich die Kamera unter einem springenden Auto durchfliegt auf alles zu, dann fliegt noch eine Patrone in die Kamera rein. Also das ist eigentlich so krass und man kann das überhaupt nicht mehr wertschätzen, weil das auch so beiläufig ist. Er weiß gar nicht, glaube ich, also es fühlt sich an, als ob er gar nicht weiß, dass das jetzt ein Höhepunkt eigentlich ist.
Ja, ja, ja. Und ich glaube, er will halt immer so einen Höhepunkt an den nächsten setzen, anstatt dass du wie in einem ordentlichen Actionfilm halt so zwischendurch halt, das meine ich halt, so mal eine kleine Pause irgendwie hast oder so, ne? Sondern es ist halt immer, okay, habt ihr den krassen Shot gesehen? Ja, Moment, jetzt kommt schon die nächsten drei, so. Und das wird dann halt einfach irgendwann immer viel zu viel und es bleibt nicht mehr so wirklich was in Erinnerung, auch wenn man in dem Augenblick, wo man es gerade guckt, sich denkt so, boah, krass. Also ich habe die ganze Zeit auch gedacht, so Mensch, vielleicht sollte Michael Bay mal den nächsten Fast and the Furious inszenieren, so, weil wenn ich mir die so angucke, die könnten sowas, finde ich, mal eher gebrauchen als den Scheiß, den sie so in letzter Zeit irgendwie auf die Leinwand gebracht haben. Und dann hättest du wenigstens auch mal wieder so ein bisschen mehr so diese handfeste Action als dieses total Gaga-Zeug, was.
Ja, das stimmt. Und ich meine, eigentlich sind ja auch alle Grundlagen da, um da einen guten Film draus zu machen. Deswegen, also ich finde das teilweise so frustrierend zu schauen, weil ich denke, wenn man es anders schneiden würde oder so, könnte ich mir schon vorstellen, dass es irgendwie nochmal besser alles durchkommen würde. So.
Bei Fast and Furious jetzt.
Nee, bei.
Da also, auch, ja. Bei Michael Bay. Naja, und vor allen Dingen, ich habe mich bei dem Film auch so ein bisschen, eigentlich sind so die ganzen Schauspieler alle auch so ein bisschen verschenkt gewesen, oder? Also, ich meine, so gerne ich Jake Gyllenhaal auch mag und ich fand ihn auch hier in dieser Rolle so ziemlich cool so, aber gut, bei dem ganzen orgiastischen Action-Feuerwerk hättest du auch einfach irgendeine zufällig ausgewählte Person von der Straße nehmen können und da hinsetzen können.
Ja, aber man hat halt Jake Gyllenhaal, das macht's dann halt auch noch mal ein bisschen höheres Niveau, weil ich fand ihn schon sehr guter. Ist jetzt keine bahnbrechende Performance, aber
scheint Spaß zu haben.
Ja, Jack Gyllenhaal ist halt einfach King.
Ja, und, aber ich finde, er wählt halt auch immer geil aus. So, ne? Also, hier sagt er sich jetzt einfach, okay, fuck it, ich habe jetzt Bock auf einen Michael Bay-Film. Ja,
er kann halt auch rumschreien, ist dann irgendwie
spielt das übelste Arschloch einfach.
Ja, ist egal. Also auch so eine richtige Michael Bay-Figur einfach.
Ja.
Ja gut, aber das sind sie ja irgendwo alle, ne?
Also, ja, wo, außer die Frau.
Ja.
Das ist mal was Neues.
Das stimmt, ja, tatsächlich. Wir haben mal keinen Underskirt-Shot von ihr und sie ist nicht minderjährig.
Ja. Also als ich den Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, das ist schon der klassische Megan Fox-Ersatz.
Ich wollte gerade sagen, Isa Gonzalez passt halt auch in so sein Frauenschema irgendwie so rein. So, ne?
Und er macht sie ja wirklich zur Heldin und die Kamera beutet sie nicht so aus. Also die Kamera ist schon verliebt in ihre Lippen, das muss man sagen. Mhm. Aber ich fand das dann doch sehr angenehm, weil Michael Bay da ja auch berüchtigt für ist, wie er Frauen in Szene setzt.
Absolut, absolut. Also, obwohl ich selbst auch sagen musste, so die ganzen Szenen in der Ambulanz dann drin, da hast du ja teilweise, ich glaube, das hat Christoph auch in seiner Kritik geschrieben, irgendwie so Close-Up-Shots, die bis in die Nase reinreichen.
Ja.
Ja, aber Isa Gonzalez fand ich tatsächlich auch für das, was man von Michael Bay sonst gewohnt ist, wirklich eine coole Frauenfigur, die da einfach mal drin ist, die man ja, wo man auch so ein bisschen merkt, dass da echt eine interessante Drama-Story irgendwo so auch so ein bisschen drinsteckt, wie sie halt auch versucht, die beiden Brüder gegeneinander auszuspielen, wenn sie dann irgendwann mitkriegt, na okay, der Will ist vielleicht noch irgendwo so ein bisschen auf der guten Seite und an den kann ich mich vielleicht noch irgendwie ranpirschen, um hier irgendwie noch heil rauszukommen, so dass man so ihren Überlebenskampf, ich glaube, wenn man den vielleicht auch noch so ein klein bisschen mehr so in den Vordergrund gerückt hätte, hätte man auch noch so ein bisschen so ein emotionales Zentrum von all dem gehabt, weil auch die Story von Will, die hatte ich zwischendurch irgendwie schon wieder fast vergessen, wenn man nicht denn so mittendrin auf einmal random nochmal so einen Shot von seiner Frau zu Hause gezeigt hätte, die mit dem Baby da hockt und gerade die Nachrichten anguckt, wo ich schon dachte, okay, sieht sie jetzt, dass das ihr Mann ist oder nicht? Aber offensichtlich hat sie das dann nicht gesehen. Also, ja.
Das habe ich mich sowieso die ganze Zeit gefragt. Die kennen ja anscheinend auch die Figur von Jake Gyllenhaal bei der Polizei und sowas und sagen, der hat schon irgendwie 30 Banken ausgeraubt.
Ja, 37, seitdem er 17 ist.
Warum ist der nicht im Knast?
Weil er halt so ein krasser Gentleman Ganove ist, der immer wieder rauskommt. Und der offensichtlich auch irgendwie einen gut funktionierenden Oldtimer-Laden irgendwie da betreibt, wo ich mich gefragt habe, ist das die Privatgarage von Michael Bay gewesen?
Vermutlich, ja. Vermutlich.
Wo ich mal alle geilen Autos, die ein Michael Bay über die Jahre gesammelt hat, irgendwie stehen und das bringt mich tatsächlich zu der Szene, bei der ich habe einfach nur gelacht. Und ich glaube, sie sollte auch so ein weiterer emotionaler Höhepunkt dieses Films sein. Wir reden ja auch immer noch davon, dass in diesem Krankenwagen ein schwer verletzter Polizist hockt, beziehungsweise liegt im Sterben und keine Ahnung was. Und all diese Szenen rund um, wir versuchen ihn irgendwie am Leben zu halten. Sei es, dass Jake Gyllenhaal irgendwie versuchen muss, hier da diese Pads anzulegen, damit man ihm einen Stromschlag geben kann. Oder halt wir, oh, wir müssen jetzt bei 100 Kilometer die Stunde irgendwie mal eine Pistole aus dir raus operieren und machen nebenbei noch einen Zoom-Call mit dem Ex der Sanitäterin und noch zwei von seinen Kollegen, die gerade beim Golfen sind oder so. Und ich echt gedacht habe, so, was zur Hölle gucke ich hier gerade? Also die Szene, ich habe mir nur totgelacht. Ich weiß nicht, wie war es bei euch?
Ja, die ist natürlich der absolute Höhepunkt des Films. Ich frage mich da immer, ob Michael Bay sowas vielleicht auch ernst meinen könnte. Ob er das wirklich als dramatische Klimax irgendwie erkennt oder ob er sagt, ich baue jetzt mal hier irgendwas rein, was ich gerne als 12-Jähriger gerne mal gesehen hätte.
Also ich habe es eher als so ein Pendant zu dieser Leichenszene aus Bad Boys 2 gesehen. Das ist irgendwie noch, es muss so einen Ekelpunkt geben. Er kostet das natürlich nicht so krass aus wie da.
Ja, und bei Bad Boys 2 ist es halt auch noch mal komödiantisch.
Also ich hatte hier schon das Gefühl, es war irgendwie
das
schon
war ja
ernst gemeint.
Todernst.
Ja. Also auch dieses so, oh Gott, und wenn das jetzt aufplatzt, dann und genau in dem Augenblick, wo was aufplatzt, ist natürlich Akku leer und,
Aber ich weiß nicht gerade da, wie dann, ich weiß auch nicht, was das dann war, was sie da rausholt aus ihm, aber wie das aufplatzt und wie sie wirklich da in ihm rumwühlt und er wacht dann noch auf und dann wird er nochmal K.O. geschlagen, damit er nicht seine eigene Operation stellt und sowas. Das fand ich schon, also, dass da irgendwas Komödiantisches auch dabei ist oder so, halt krass überspitzt ist einfach.
Ja. Vielleicht erkennt man es nur nicht so, weil Michael Bay dann doch, wenn er Humor hat, dass der immer sehr offensichtlich ist. Zum Beispiel diese The Rock Gags und so, die sind halt
ja, das ist ja auch wieder so diesen Assistenten von Jake Gyllenhaal, der dann so ein Comic Relief ist. Das sind ja dann auch die Sachen, die so fast gar nicht funktionieren. Wenn er dann wirklich witzig sein will, so hat man das Gefühl. Hm. Aber ja, das ist ja sowieso ganz schwierig bei ihm, irgendwie rauszulesen, was er jetzt dir sagen will. Sollst du jetzt lachen oder?
Ich glaube, das macht ihn ja auch interessant.
Ja.
Dadurch gibt es ja auch viel Reibungsfläche bei Michael Bay. Also, ich meine, der lässt sich schon sehr offen in die Karten gucken, was Sache ist, was er macht. Er sagt ja auch, er will Filme für Teenies machen, weil er da auch selber Bock hat. Und das schafft er ja auch perfekt. Das sind ja, wenn ich Ambulance mit 14 gesehen hätte, das wäre der Film,
ja, klar,
der,
absolut.
Der Filme.
Ja, ja.
Aber wie er manche Sachen nun wirklich meint, das, darüber lässt sich streiten.
Ja.
Aber die Szene war auf jeden Fall ein Höhepunkt. Sehr lustig.
Sehr lustig, ja. Nur wie gesagt, die Frage bleibt halt, sollten wir darüber lachen oder sollten wir
mitfiebern?
Genau so, oh mein Gott. Vor allen Dingen, was ich auch sehr faszinierend finde, wie stabil sie doch in diesem schwankenden, wankenden Krankenwagen steht. So, ich echt gedacht, okay. Also entweder Isaac Gonzalez hat mit so einem Balanceboard sich richtig krass die Rückenmuskulatur und Beine trainiert, um halt einfach da stehen, weil, wow.
Sie ist ja auch die beste Notärztin in L.A.
Ja. Und schön fand ich auch, wie eiskalt sie gezeigt wird, so zum Anfang, wenn sie da zum Anfang dieses junge Mädchen rettet und danach so, ja, irgendwie, was, den Spruch fand ich ganz krass, irgendwie, deren schlimmster Tag ist einfach nur mein Dienstag oder irgendwie sowas so, und dann ist mir alles andere wieder egal und dass sie dann ja auch ein bisschen mit diesem Ereignis wächst und so, das ist schon, ja.
Mhm. Ja, die wahre Heldin des Films.
Ja, und so natürlich schon, auch ne? Den Krankenwagenfahrern gewidmet, der Film. Den Helden des Alltags.
Stimmt, ja.
Ja.
Die, ja.
Das werden wir noch richtig andächtig hier in unserem Podcast.
Aber ich war sehr überrascht, wie schnell diese Figur eingeführt wird. Weil im Trailer wirkte es so, als würden sie irgendwann auf die Frau stoßen. Die ist ja wirklich quasi nach 5 Minuten ist ja der erste Auftritt von ihr, wo man sie dann in der Mittagspause beim Bierchen trinken sieht und so. Es ist sehr souverän, die Frau.
Das
ist
halt aber sie sagt ja auch, es ist kein Alkohol.
Ja.
Kein Alkohol.
Ja.
Das ist ordentlich so.
Smartes Product Placement.
Genau. Und ein isotonisches Erfrischungsgetränk gleich noch dazu, damit man wieder fit sein kann. Was halten wir denn von den ganzen, wir haben ja noch hier Garrett Dillahunt als diesen komischen Captain da, die ja offensichtlich von der Polizei, wie heißt die? IS.
Ist das der mit dem großen Hund?
Ja, genau, das ist der mit dem großen Hund, die offensichtlich ja, weil Hardy gefragt hat, die offensichtlich ja Jake Gyllenhaals Charakter schon sehr, sehr lange verfolgen, aber er war bis jetzt immer noch gut genug,
um ihn zu entkommen. 37 Überfällen. Genau.
Er hat ja dann da auch so seine Kampfbrigade irgendwie, die auch sofort schießt und keine Ahnung was. Und dann gibt es dann noch diesen FBI-Agenten, der dann irgendwann auch nochmal wichtig wird und diese sassy Dame da, die Überwachungsdrohnen fliegt und die Hubschrauber steuert und sowas alles.
Ja, ein sehr komplexer Film eigentlich.
Ja, sehr viele Figuren. Also dieses Sondereinsatzkommando oder was auch immer das waren, das sind natürlich so Best of Michael Bay, bärtige Männer mit Flecktarn an und die dann zwischendurch noch Cheetos essen. Muss es halt geben. Die sehen halt auch krass aus. Also wenn also du diese
Product Placement, nochmal ganz kurz, bei Michael Bay finde ich es nach wie vor mal geil. Ne?
Ja.
Also, nee, am besten fand, ich weiß nicht, in welchem Transformers das war, wo irgendwie so ein Bus lang fährt, vor der Kamera wirklich stehen bleibt, wo dann einfach so Victoria's Secret und dann so 5 Sekunden später prescht dann halt irgend so ein Transformers durch diesen Bus.
Oder? Das ist ja sogar, wenn der Filme produziert, gab doch diesen Zeitreisefilm, irgendwie Project Almanac oder so, wo dann wirklich Zeit über so eine Red Bull-Dose in die Kamera reinfliegt und sowas.
Auch. Aber das ist ja auch schön, weil es so unverhohlen ist. Ja. Das ist ja wirklich so.
Das erinnert mich jedes Mal so ein bisschen an Wayne's World. Diese Szene im ersten Film, wo sie sich ja noch dagegen wehren, so, nein, wir wollen nichts mit Produktplatzierung zu tun haben. Aber jetzt erstmal eine Pizza von Domino's. Oh, danach habe ich aber Durst. Ich trinke erstmal meine Pepsi. Das ist Michael Bay Product Placement.
Ja.
Wir waren aber bei den Muskelmännern.
Ja, die müssen dabei sein, finde ich. Also, die sehen ja auch cool aus. Also, wenn die auftreten mit ihren Bärten und die sind ja alles solche Stiernacken, da weiß man, das gibt noch Ärger.
Da wollte ich mir, also der Chief sieht auch, also hat mich total erinnert an den aus Bad Boys auch. Da hat mir dann noch gefehlt, dass er noch so richtig diese Kreisstimme dabei hat und ein bisschen rumschreit und sowas. Das war so noch ein bisschen unter dem Niveau davon, aber.
Ja, der hat ja auch einen Hund. Der hat ja auch noch ein Herz.
Stimmt, der hat den Hund dafür, ja. Den will er auch unbedingt raus haben, dann aus dem Gefängnis.
Ja, so. Das muss aufhören. War das mein Hund?
Auch wieder sowas, was total ins Leere läuft dann eigentlich.
Aber Hunde sind ja auch ganz wichtig bei Michael Bay. In jedem Michael Bay-Film gibt es einen Einsatz von einem Hund. Kann man mal drauf achten, wie die so eingesetzt wird. Ich hätte gedacht, dass der vielleicht auch noch irgendwie eine schöne.
Habe ich auch gedacht, ja.
Dass der vielleicht irgendwie noch einen Einsatz kriegt, aber der guckt ja nur einmal doof, als einmal auf ihn geschossen wird.
Da kommt dann die Serie dazu.
Stimmt.
Stimmt.
Ja, freuen wir uns drauf.
Das Spin-off-Serie. Hund.
Ambulance-Hund. Einfach nur Hund.
Ja. Kann er sich denn zusammentun mit dem Hund von The Walking Dead? Und dann gibt es so ein krasses Crossover.
Und dann gibt es ja auch noch so einen Hundefilm, der demnächst kommt mit Channing Tatum, oder? Heißt der nicht auch Doc oder so?
Stimmt. Ja. Das ist auch ein Polizeihund, glaube ich. Ne?
Ja.
Ist wieder im Kommen. Wie ist denn der mit Tom Hanks, Turner und...
Scott und Hooch.
Ne? Ja. Ja. Sabbelnde Hunde sind halt irgendwie auch immer gut fürs Kino. ja, ich weiß gar nicht.
Wir müssen noch über eine Sache reden. Oh. Mexikaner. Sind das Mexikaner gewesen, die am Ende den Einsatz kriegen, wo Jake Gyllenhaal da noch anruft, dass sie irgendwie die Straßen...
Irgendein Kartell muss halt auch immer noch mit dabei sein.
Ja. Fand ich auch so unfassbar, wie der noch mal so übelst da rumgeballert wird. Also, woher kannten die sich?
Na, der Typ da hat mal mit seinem Vater zusammengearbeitet. Richtig, und deswegen richtig. Halt so, weil es war ein bisschen La Familia, ne?
Genau, also diese ganze Situation da von wegen dem Krankenwagen nochmal umlackieren.
Und das habe ich ja auch so krass nicht verstanden. wir pinseln den jetzt grün an und dann erkennt den auf einmal keiner, weil Tarnfarbe oder was.
Naja, der soll dann anders aussehen und dann haben sie ja ganz viele andere Krankenwagen, die so die Leute zerstrahlen sind. Aber auch das, ich dachte, jetzt kommt so eine geile Szene wie in Drive, weißt du, wo dann auf einmal die gleichen Autos rausfahren oder ein Baby Driver oder sowas.
Ja.
Und irgendwie fahren die dann einfach los und dann, okay.
Aber war ja eigentlich clever, dass die dann in verschiedene Richtungen gefahren sind.
Ja.
Ja. Und aber dieses Auto, wo dann diese, ich weiß gar nicht, was das war, so eine Gatling-Gun hinten auf dem Rücksitz und dann alles kurz und klein geballert hat.
Ja, wie gesagt, so, das sind dann wieder so die Momente, wo ich denke, okay, ja, irgendwo macht der Film schon
Spaß.
Meinst
du dieses James Bond Auto?
Mhm. Ja, genau, was man auch fernsteuern kann, sozusagen geil. Aber schön fand ich, dass sie trotzdem 10 Meter dahinter stehen müssen, um das Ding steuern zu können. So, und ich auch denke so, naja, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn die nicht ganz so dicht dran steht. Ja, ich finde, der Film, ich glaube, wenn dieser Film auch so 90 oder 100 Minuten lang gewesen wäre, wäre perfekt gewesen. Ich glaube, dann hätte ich noch sehr viel mehr Spaß mit diesem Ding haben können als jetzt so, weil, wie gesagt, irgendwann sitzt du einfach nur noch da und denkst, okay, was kommt jetzt noch so irgendwie so?
Das ja. Obwohl es nicht so weit ging wie bei Transformers, also da hasse ich mich wirklich in den letzten 20 Minuten immer.
Ja.
Und das ging jetzt eigentlich
ja nicht gut, aber die Transformers-Filme sind ja noch mal eine Stunde länger als das.
Ja, also ich habe mich da auch nicht durchgequält, muss ich sagen. Also es fühlt sich natürlich nach einer halben Stunde so an, als wenn man schon mitten im Showdown ist. Und es bleibt dann auch für 100 Minuten so dieses Showdown-Feeling. Also das ist vollkommen elektrisierend, aber ich hatte da meinen Spaß.
Sehr gut, sehr gut. Ja, Christoph hatte offensichtlich auch seinen Spaß. Christoph hat nämlich die Filmstartskritik geschrieben. Ich wäre ein bisschen beinahe vom Stuhl gefallen, als ich das gesehen habe. Gibt tatsächlich 4 von 5 Sternen. Was mutig ist. Und ich lese mal nur sein Fazit vor, weil ich würde sagen, wir gehen einfach jetzt zum Fazit über. Christoph schreibt, ja, Ambulance ist etwas zu lang und an Stellen absurder als nötig. Aber selbst das ändert nichts daran, dass Michael Bay hier auch ohne seinen üblichen CGI-Overkill inszenatorisch dermaßen auftritt, dass sein gut 2-stündiger Blockbuster-Showdown bis zum starken Finale trotzdem wie im Flug vergeht. Actionfans kommen an Ambulance in diesem Jahr jedenfalls definitiv nicht vorbei. Ich sehe hier nur zustimmendes Nicken. Also
ja. Ich finde also, wenn man Action-Fan ist, dann muss man diesen Film gesehen haben. Also da führt dieses Jahr kein Weg dran vorbei.
Ich würde tatsächlich sogar sagen, wenn du ihn wenigstens einmal guckst, dann guck ihn halt tatsächlich im Kino.
Das auf jeden Fall.
Also allein wegen, wie ich ja alles einfach dröhnt und bummt und knallt, so ist halt schon wirklich. Ich glaube, das kriegst du selbst zu Hause mit der besten Soundanlage nicht hin.
Ja, ich glaube auch, wenn man den irgendwann auf Netflix schaut, dann merkt man, okay, da ist eigentlich nicht viel zu holen.
Ja, das ist wirklich mal wieder, immerhin kann man sagen, wirklich so ein Kino-Kinofilm, so, ne? Ja. Den du auf der großen Leinwand genießen musst und dann knallt es ordentlich und man hat irgendwie Spaß.
Mit großem Kopfschmerzrisiko bei all dem Lärm.
Was würdet ihr denn geben? Ich fange mal bei Hardy an.
Ja, ich kann nur noch mal an mein Eröffnungsplädoyer erinnern. So fühle ich mich zu dem Film auch. Es war aber angenehmer als so Transformers-Sachen. Hm. Also ich gebe deswegen 2 von 5 Sternen.
Okay. Ich fand den berauschend, anstrengend, aber ich hatte dann doch irgendwie, also ich habe dann nochmal eine Nacht drüber geschlafen und bin heute Morgen aufgewacht und dachte mir, irgendwie ist der schon sehr eindrucksvoll gewesen, wie der über einen hinwegrollt und was der einem so um die Ohren schlägt, und bin jetzt bei 3,5 von 5 Sternen. Ich werde ihn aber nochmal gucken. Könnte sein, dass er nochmal abfällt, so dieser Effekt, wenn man den Film einmal gesehen hat und dann beim zweiten Mal guckt und denkt, irgendwie doch nicht so geil. Aber ich würde jetzt mal 3,5 geben.
Ich glaube, ich gebe 3. 3, so wie gesagt, der macht echt viel Spaß. Er ist halt einfach nur viel zu lang und es fehlt halt so ein bisschen so, dass man mal irgendwie verschnaufen kann. Ich habe die ganze Zeit auch immer irgendwie so ein bisschen an Speed denken müssen, so, wo ich mir auch denke, so, der Film hat es doch auch irgendwie gut hingekriegt. So. Ah.
Ja, so, aber im Gegensatz zu Ambulance ist Speed aber echt langsam.
Ja, na klar, absolut, absolut. Das ist mit nichts zu vergleichen, so. Aber so, also vom Szenario her zumindest. Yeah. So, ne? Und deswegen dachte ich auch so, na okay, gut, 90 Minuten, dieser Film wäre wahrscheinlich perfekt. So, dann hätte man wirklich richtig, richtig viel Spaß. Ja. Weil ich jetzt Pascal aber schon hier sitzen habe und ich mich immer noch nicht an Deepwater getraut habe, aber ich weiß, dass Pascal ihn hier im Podcast mal erwähnt hat, machen wir jetzt mal einen kleinen Ausflug. Ich gehe davon aus, du hast ihn jetzt schon gesehen.
Ja, klar.
Hardy, da hast du ihn auch. Nee, Hardy hat ihn auch noch nicht. Ich habe ihn nämlich auch noch nicht geguckt, aber weil ich jetzt ja doch so ein bisschen Durchwachseneres gelesen habe, so die einen sagen so, ja, ist nett, kann man machen, aber irgendwie auch nicht so. Und ich weiß, du hast ihn zumindest in deinen meist erwartetsten Filmen, die wir hier im Podcast ja auch besprochen hatten, hattest du ihn drin. Und wir sind jetzt bei einer halben Stunde, so ein bisschen können wir ja noch ziehen. Wir reden auch gleich noch mit Hardy über Elden Ring.
Gut.
Nee, aber das würde mich ja tatsächlich interessieren, weil den gibt's jetzt, den gab's gar nicht im Kino, der ist jetzt direkt bei Amazon Prime gelandet.
Genau.
Taugt da was oder taugt da nichts?
Man muss schon dieses Oberflächenkino von Adrian Lyne mögen. Also ich glaube, dass die meisten darin eher Edeltrash erkennen werden.
Okay.
Und ich hatte meinen Spaß damit, weil ich auch diese, der funktioniert halt auch als Erotik-Thriller nicht, weil er nicht erotisch ist. Also,
wie, du hast Ana de Armas und das ist nicht erotisch?
Es ist,
was zur Hölle ist denn da kaputt?
Ja, ja, es ist sehr überschaubar, was da abgeht an Erotik, weil er dann doch eher wirklich so ein Machtspiel ist, von einer Beziehung, die eigentlich vollkommen am Arsch ist, aber keiner der beiden kriegt es irgendwie hin, da einen Schlussstrich zu ziehen, weil sie doch super abhängig voneinander sind. Und es hat so ein bisschen was von Seifenoper, aber das haben alle Adrian Lyne Filme irgendwie. Ich fand Ben Affleck extrem gut. Okay. Also ich habe ich den schon mal besser gesehen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das war auf jeden Fall eine seiner besten Performances, die ich von ihm bisher gesehen habe. Ana de Armas, schwierig, würde ich sagen, schwierig, aber
In welchem Zusammenhang schwierig?
Ja, man merkt schon, wenn man so einen sehr subtilen Ben Affleck hat, der überraschenderweise auch viel über die Augen nur noch macht, und dann Ana de Armas, die so versucht, temperamentvoll hinterhältig zu sein. Ah, das ist so ein bisschen schwierig. Aber mir hat er sehr gut gefallen. Dem habe ich auch 3,5 gegeben.
Ja, ich glaube, den werde ich mir am Wochenende mal gönnen.
Der ist halt auch ab 12 freigegeben. Ah, ne? Also also, dass da nicht viel abgeht. Ich glaube, dass die Grenzen von FSK 12 schon gut ausgenutzt werden, was Gewalt und Sex angeht, aber...
Also seichter als 50 Shades noch.
Es ist seichter als 50 Shades, ja. Naja, also die Sexszenen sind echt leider sehr, sehr brav.
Schade.
Dafür hat er andere Stärken.
Na gut, ich glaube, angucken will ich ihn mir trotzdem mal. Ja,
den muss man auch geguckt haben.
Aber ich habe mir jetzt auch ich habe mir jetzt den neuen Verhoeven hier, die Benedetta, haben wir jetzt mal geholt, weil ich weiß, sowohl Jenny vom Moviepilot als auch Christoph haben sehr von dem geschwärmt, als wir, glaube ich, in so unserem Jahresrückblick da irgendwie drüber gesprochen haben. Und
sehr gut.
Als er damals ins Kino kam, dachte ich so, wie jetzt, Paul Verhoeven macht irgendwas mit Nonnen, sowas zur Hölle. Und war echt so ein bisschen skeptisch, hatte aber auch irgendwie nichts gesehen da. Und dann schwärmten auf einmal alle von diesem Ding und keine Ahnung, sexy Jesus und was da irgendwie alles so mit auftauchen soll. Und dachte ich, okay, gut, komm, muss ich mir den jetzt...
Ja, den schaue ich mir auch noch an.
Den will ich auf jeden Fall jetzt auch nochmal sehen. Dann habe ich auf jeden Fall schon mal ein gutes Wochenende. Den neuen M. Night Shyamalan habe ich mir auch mal gleich ausgeliehen.
Auch sehr gut.
Echt? Wirklich?
Old, ne?
Old, ja. Das ist super.
Fand ich auch gut.
Okay, krass. Sehr gut. Weil ich bin bei Shyamalan bin ich nach wie vor immer noch so ein bisschen... Ich fand ja zum Beispiel auch diesen The Visit nicht so stark, wie alle irgendwie immer behauptet haben.
Den
mochte
ich auch nicht.
Den fand ich so von der Grundprämisse her so irgendwie... Die Kids, die zu Oma und Opa kommen, irgendwie, das fand ich ganz nett. Aber ich fand, diese Kinder waren mir viel zu erwachsen geschrieben. Der kleine Bengel, der dann da irgendwie zwischendurch auch noch irgendwie immer so seine Rap-Episoden da hat und irgendwie einen auf cool machen möchte, fand ich ein bisschen schade. Und irgendwie hatte ich mir so gewünscht, dass man am Ende diese krasse Auflösung so ein bisschen... ja, krasser rüberbringt als das so.
Ja, es war ja fast eine Horrorkomödie dann.
Ja, eben. Ja gut, das sollte es ja irgendwo auch sein, aber es hatte nicht bei mir so gezündet, deswegen.
Der Mythos besagt ja, dass er zwei Versionen gedreht hat von dem Film. Eine Ernst- und eine Comedy-Version und beide Versionen dann zusammengeschnitten hat.
Ah, okay.
Und das merkt man dem Film auch an. Mhm. Dadurch fand ich den sehr unterhaltsam und auch sehr creepy, also den mochte ich auch total gerne. Mhm.
Na, wie gesagt, auf Old bin ich jetzt mal echt gespannt.
Ja, das ist auch eine Achterbahn auf eine gewisse Weise. Ja.
Und der hat auch grandiose Bilder.
Sehr gut. Grandioser als die von Michael Bay?
Nein.
was hast du denn als letztes Cooles gesehen, Hardy?
Ich habe nur Elden Ring gespielt.
Ach so,
ich glaube, das Einzige, was ich noch wirklich geschaut habe, neben Batman natürlich, war eine Serie eigentlich dann. Also ich habe mir die Kanye West-Doku angeschaut auf Netflix.
Ja,
muss ja natürlich sein. aber die kann ich auch sehr empfehlen. Die ist sehr interessant, weil die nur aus Material besteht von einem Kumpel, der ihn seit 20 Jahren eigentlich begleitet. Also es sind wirklich krasse Aufnahmen von, also wenn man sich ein bisschen mit ihm auskennt, dann sind es viele Geschichten, von denen man immer nur gehört hat, die man auf einmal das erste Mal sieht wirklich. Und es ist vor allem interessant, weil es auch aus der Perspektive von dem Kumpel so ein bisschen erzählt ist. Die haben sich dann auch irgendwann verloren, aus den Augen verloren und sowas. Und er schaut dann auch vor allem in der letzten Episode so ein bisschen drauf, wie er das so wahrnimmt, dass Kanye dann ja irgendwie so in den Augen des Mainstreams so durchgedreht ist und sowas. Also die kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Auch wenn man jetzt nicht unbedingt Kanye findet, ist es einfach eine super interessante Person.
Und cool.
Ich habe auch noch eine Empfehlung.
Boah, na hallo, jetzt wir hauen eine Empfehlung nach der anderen
raus. Der ist auch jetzt neu auf Netflix und zwar Windfall mit Jesse Plemons, ja. Jason Segel und Lily Collins. Kann ich auch empfehlen. Das ist so ein fast schon Hitchcock-Thriller mit einem sehr schwarzen Humor. Ich kann ja mal kurz sagen, worum es geht in zwei Sätzen. Jason Segel ist ein Einbrecher, der bei Jesse Plemons in das Ferienhaus einbricht. Jesse Plemons ist ein Milliardär, der irgendwas entwickelt hat und der Jason Segel denkt, dass Jesse Plemons nicht zu Hause ist und will gerade die Bude ausräumen und dann kommen die beiden nach Hause, Jesse Plemons und Lily Collins, und dann entwickelt sich daraus so ein Machtspiel, wie das jetzt abläuft, weil erstmal darüber wird diskutiert, wie viel Geld kriegt er denn jetzt und wie viel Geld kann man überhaupt tragen, damit er hier wieder abhauen kann und wie schnell kann man so viel Geld vom Konto abheben und wie lange dauert das, bis das hier ist. Es ist halt so ein ewiges Hin und Her, ist sehr unterhaltsam und auch sehr böse.
Das klingt auch gut, weil man ja normalerweise denken würde, es wäre genau andersrum besetzt.
Ja, ja, und 90 Minuten, Ende.
Krass. Wie viele Filme guckst du eigentlich so, Pascal, in der Woche? Du bist ja eigentlich auch relativ, wenn ich immer so, ich stalk dich ja auch ein bisschen über Letterboxd und du bist ja doch, ich meine, Hardy ist jetzt außen vor, weil der muss Elden Ring spielen und verzweifeln oder auch nicht, aber du bist ja auch eigentlich gut dabei
immer, ja, oder? Ja, ich würde sagen, dass ich mindestens in der Woche 7-8 Filme immer gucke. Oh,
krass. Das kann ich bestätigen auf jeden Fall.
Ja, ja, ich versuche schon, jeden Tag einen Film zu gucken.
Die Tom Cruise-Methode.
Und ich glaube, ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Filme ich bisher habe. Soll ich mal schnell nachgucken, wie viele Filme ich schon dieses Jahr? Oder ist es eigentlich vollkommen egal? Ich sage einfach, ich habe 130.
Ja, okay, krass. Ja. Ich glaube, ich bin jetzt so bei 50 oder so angekommen. Mm. Aber wie gesagt, ich habe auch irgendwann echt gesagt, ich will auch wieder ein bisschen mehr lesen. Und deswegen, für irgendwas muss man Abstriche machen.
Ja, leider.
Das Wochenende ist reserviert für Horizon Forbidden West. Und irgendwie muss man ja auch noch zocken.
Du kannst dir aufrechnen, wie viel hast du gelesen, wie viele Filme wären es gewesen dann. Kannst du gucken, ob du
reinkommen willst. Naja, ich meine, wenn ich überlege, dass ich jeden Abend, so wenn ich nach Hause komme, so bestimmt eine Stunde, anderthalb Stunden nochmal lese, ist halt, theoretisch könnte ich auch jeden Tag einen Film irgendwie noch runterrocken oder so. Ne? Ja. Also ist alles möglich.
Ja.
Oder 70 Stunden Elden Ring spielen.
Oder das. Ich traue mich immer noch nicht, ehrlich gesagt, mir das zu holen, weil ich trotzdem immer noch von vielen Leuten, ich kann halt mit diesen Souls-Spielen irgendwie so krass nicht was anfangen, aber Hardy leistet gute Vorarbeit hier, dass wir das, glaube ich, irgendwann wirklich mal holen werden.
Sollen wir noch eine traurige Note reinbringen am Ende?
Boah, traurige Noten am Ende, dann müssen wir aber danach noch irgendein
schlechtes Witz erzählen. Ja, das war tatsächlich der letzte WG-Podcast.
Ja.
Weil wir lösen die auf.
Oh nein, was ist da los, Jungs?
Wir haben uns krass
gestritten. Streit, die Band, oder gibt es eine Yoko Ono, die eure Band hier kaputt macht?
Pascal schaut zu viele Filme und ich spiele zu viel Elden Ring.
Ja. Wir haben uns auseinandergelebt dadurch. Nee, ich ziehe mit meiner Freundin zusammen.
Glückwunsch.
Dankeschön. Und lasse Hardy zurück. Ja. Es war eh nicht mehr zu ertragen mit dem. deswegen werden wir uns dann nur noch hier im Podcast sehen, haben wir gesagt. darüber hinaus kein Kontakt mehr. Und ja.
Okay, dann ist das ja. Dann hoffe ich mal, dass wir ein paar mehr Podcasts zusammen machen. Hardy wird ja demnächst auch in unser Videoteam rüberkommen. Freuen wir uns auch schon sehr drüber. Dann haben wir Hardy noch ein bisschen mehr unter unserer Kontrolle und dann kann er hier auch häufiger im Podcast Sachen erzählen. Gut, und damit haben wir den größten ausschweifenden Podcast hier mit worüber haben wir noch geredet? Ambulance. Ambulance kommt im Kino, neuer Michael Bay-Film. Könnt ihr euch tatsächlich angucken. Macht Spaß, vor allen Dingen auf der großen Leinwand.
Ja, das ist Pflicht.
Das ist auf jeden Fall Pflicht. Und ja, dann würdet ihr sagen, das ist ein Film für alle, die halt auch die Transformers-Filme mögen? Schon, oder?
Ja, schon auch. Ja.
Nur ja. Es gibt halt keine sprechenden Autos.
Nee, und es gibt nicht so viel CGI.
Ja, Ja. Was echt eine Wohltat ist. Muss ich an dieser Stelle echt nochmal sagen.
Sieht halt auch viel geiler aus.
Ja. Also Christoph hat, ich liebe ja bei der Filmstaatskritik immer noch oben so diesen Einsatz. Und Christoph hat geschrieben, Michael Bay ohne CGI? Richtig geiler Scheiß. Das ist so richtig Christoph so. Wo ich mir denke immer so, da lacht er sich wahrscheinlich ein bisschen ins Fäustchen, wenn er diesen Satz dann spät abends dann noch irgendwie über seine Kritik schreibt. Heute geiler Scheiß. Bestes Leben. Gut, dann, die WG-Brüder sind nicht mehr. Trotzdem schön, dass ihr noch ein letztes Mal hier wart. Hardy, vielen Dank.
Danke.
Und Pascal, die Stimme, was hast du vorhin gesagt? Die schmeckt sogar in den Ohren.
Schmeckt
in die Stimme, die im Ohr schmeckt. Von Patrick höchstpersönlich. Einmal musste ich den Gag nochmal bringen. Auch dir vielen lieben Dank, dass du heute wieder hier warst.
Sehr gerne.
Und unser größter Dank geht natürlich an alle da draußen, die Woche für Woche unseren Labereien hier fröhlich zuhören, ob nun zum Einschlafen oder auch tatsächlich zum Zuhören. Freut uns natürlich sehr, bewertet uns bei Spotify, der Apple Podcast App oder wo ihr sonst irgendwie Podcasts hört, wenn man da bewerten kann, weiß ich ja nicht. Ansonsten auch E-Mails an leinwandliebe@filmstarts.de. Wir haben übrigens, Pascal, weil du ja an dem Podcast mit dabei warst, wir haben sehr, sehr tollen Zuspruch bekommen für unseren Con-Air-Podcast. Gleichzeitig haben wir aber alle drei, also E4Movie-Pilot war ja auch noch mit dabei, haben wir alle drei, glaube ich, von jeder Zuschrift so derbe auf die Mütze gekriegt, dass wir Mondsüchtig nicht gesehen haben mit Cher und Nick Cage. Das werden wir auf jeden Fall irgendwie nachholen.
Ja,
und keine Ahnung, vielleicht, wenn Zeit ist, machen wir dazu auch mal einen Podcast oder so. Obwohl Pascal die viel geilere Idee hatte für den nächsten so Außer-Programm-Podcast, nämlich Armageddon.
Oh, Michael Bay.
Ja, dann sind wir da, da schließt sich der Kreis wieder so, ne? Ja, aber
das muss sein.
Weil, Armageddon war damals, als er rauskam, auf jeden Fall der bessere Kometenfilm, weil ich weiß hier, die Deep Impact, das war, glaube ich, im gleichen Jahr oder so, oder zumindest irgendwie kurz hintereinander. Und Deep Impact war ja damals so langweilig.
Ja, da gibt es ja auch nur diesen einen Einschlag, das war's. Und bei Armageddon ist richtig was los. Und als ich Armageddon damals das erste Mal gesehen habe, habe ich am Ende sogar geweint.
Ja, da ist auch recht. Ich meine, ne? Also Spoiler für Armageddon, aber ne, Bruce Willis, bester Papa der Welt. Also, kennst du den halt?
Ich habe den noch nicht gesehen.
What? Okay, krass.
Unfassbar.
Also vielleicht ist das das Abschiedstreffen zwischen euch beiden WG-Brüdern. Ihr guckt zusammen, holt euch ein paar Bierchen und bestellt Pizza und dann wird nochmal ordentlich Armageddon
geguckt. Wir wollen sowieso noch einen letzten Film abmachen.
Weil
hast du Face-Off schon mal gesehen?
Ja.
Okay. Und The Rock?
Ja.
Okay,
ja, gut. Okay. dann aber Armageddon.
Armageddon also, muss dann rein.
Den muss ich auf jeden Fall mal in diese Playlist mit bei Armageddon. Also dieser Soundtrack auch, also Soundtrack großartig und alles andere auch. Und Ben Affleck spielt da auch mit, haben wir auch den Kreis. Also ja, guckt euch den an und dann müsst ihr mir sagen, oder musst du mir sagen, wie du ihn fandest.
Ja.
Und nächste Woche reden wir über einen sehr, sehr interessanten Film, nämlich Morbius. Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich hatte gefühlt eigentlich schon verdrängt, dass dieser Film überhaupt noch in die Kinos kommt, weil er ja auch schon so häufig verschoben worden ist. Und Trailer haben mich halt auch irgendwie nie so richtig gecatcht.
Hast du ihn schon gesehen?
Ich habe ihn noch nicht gesehen. Okay. Also gestern hatten wir ja unsere Ambulance-PV und gleichzeitig gab es ja hier in Berlin auch so ein großes Event, wo ja auch Jared Leto denn dabei war und ein paar geladene Gäste hatte, aber da habe ich nicht gesehen. Ich wollte lieber Michael Bay gucken.
Ich kann auch sagen, ich darf nicht sagen, wo ich es her habe, aber ich habe erfahren, Jared Leto geht nur in Räume, die 26 Grad warm sind.
Okay.
Wenn nicht so sind, dann geht er nicht da rein.
Das passt ja zu ihm auch, ne?
Ja,
also, du hast aber gesagt, er war sehr nett zu dir, ne?
Ich habe ihn damals zu Suicide Squad interviewen dürfen und da war er echt cool drauf, so Fistbump und
hat er geblinzelt?
Das kann ich mich tatsächlich nicht mehr dran erinnern. Ich hab mir jetzt sagen lassen, dass er bei diesen Interviews irgendwie nicht mehr geblinzelt hat, aber keine Ahnung. Also ich meine, damals hat er noch geblinzelt. Vielleicht war ich aber auch zu verstrahlt vor dieser Göttlichkeit, die da Jared Leto ist, so dass ich nicht auf sowas achten konnte oder so, sondern einfach nur in seine Aura versunken bin. Okay, ja, aber über Morbius reden wir dann nächste Woche. Ich bin schon sehr gespannt. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcasts der Verbedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gertschikow, Produktion Tobias Meyer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.